Willkommen zurück bei Lawpreneur. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge darf ich Berthold Lindner begrüßen. Er war Equity-Partner in einer namhaften Kanzlei, hat sich dann aber mit seinem spannenden Business-Case Nachhaltigkeitsrecht selbstständig gemacht. Wie seine Kanzlei in dieser Nische läuft und wie seine Pläne für die Zukunft aussehen, erzählt er im Gespräch. Außerdem verrät uns Berthold, warum er den sicheren Partnerstatus aufgegeben hat, was Nachhaltigkeitsrecht für ihn bedeutet und welche Chancen er in diesem Bereich für die Anwaltsbranche sieht. Doch bevor wir loslegen, noch ein herzliches Dankeschön an unseren heutigen Sponsoringpartner Lawfinder, dem Karriereportal für die Rechtsbranche in Österreich. Willkommen, lieber Berthold. Es freut mich sehr, dass du heute endlich da bist.
Sarah, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Bevor wir starten, wichtigste Frage. Wie hat es dir am Event letzte Woche gefallen?
Ja, ich war die letzte Woche bei dem Event zum ersten Mal dabei. Es war großartig. Ganz viele tolle junge Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte kennengelernt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch das Video, das wir dort vorbereitet haben.
Das stimmt. Ihr wart die Gewinnergruppe. Ihr wart sehr kreativ und lustig.
Ja. Ja, und allerdings muss ich gestehen, wir sind dann nicht nach Hause gegangen, sondern wir hatten noch einen kleinen Absacker.
Ihr wart der harte Kern, ihr wolltet nicht nach Hause gehen, ja. Ich habe das schon gemerkt und ich war ganz gemein und habe alle rausgeschmissen. Aber meine Strategie ist ja bei diesen Events immer, es zu beenden, wenn es am schönsten ist, weil dann hat das jeder so gut in Erinnerung und dann wollen alle wiederkommen.
Ja, ist eine ganz tolle Strategie. Ich finde da ganz bei dir, das ist eine tolle Strategie, aber ich muss dazu sagen, wir hatten auch im Anschluss noch wirklich einen tollen Abend.
Cool, das freut mich. Das heißt, bist du nächstes Jahr im Club dabei?
Ich überlege gerade noch.
Du überlegst, na geh. Das kann ja gar nicht sein, aber naja.
Ich kann mir vorstellen, es wird eine wirklich große Sache.
Na passt. Wie geht's dir allgemein?
An und für sich hervorragend. Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten und das ist eine Zeit, die, glaube ich, eh überall ein bisschen stressiger ist. Aber ich muss dazu sagen, es geht eigentlich. Das Einzige, was mich momentan stresst, ist, dass viele herumfahren, das mit meiner Tätigkeit leider verbunden ist.
Okay, wo bist du die ganze Zeit unterwegs?
Puh, also die letzten Wochen Salzburg, Kärnten, Spielberg, Wörgl in Tirol, heute in Linz, morgen wieder in Linz.
Ja.
Also durch ganz Österreich.
Jet Set Lifestyle.
Ja, sollte man sich denken.
Na, aber erzähl mal, warum du so viel herumreist. Was machst du eigentlich? Was treibst du den ganzen Tag?
Ich genieße mein Leben. Na, was mache ich? Ich bin in einer wirklich absoluten Nische beheimatet. Umwelt- und Nachhaltigkeitsrecht sind meine Themen. Für diejenigen, die sich da nichts vorstellen können, also ich bin eigentlich, das, was man auf der Uni mal gelernt hat, öffentliches Recht. Das heißt, ich habe sehr viel mit Behörden zu tun, sehr viel mit Verwaltungsgerichten zu tun, sehr wenig mit Zivilgerichten, eigentlich überhaupt nichts. Mhm. Ich gehöre zu den Anwälten, die eigentlich nie bei Gericht sind. Und was mache ich dort? Ich begleite Unternehmen bei der Umsetzung von Projekten. Ich habe einen sehr starken Schwerpunkt im Bereich der erneuerbaren Energien. Mhm. Also Wasserkraft, Photovoltaik und Windkraft und ja, was man auch dazu braucht, sind Stromleitungen, auch das mache ich. Und ja, was mache ich noch? Kreislaufwirtschaft ist ein sehr starker Punkt, das wir machen. Also ich begleite Unternehmen dabei, wirklich Abfälle wieder in den Produktzyklus hineinzuführen, also das klassische Recycling, wie man es kennt, aber da gibt es mittlerweile ganz tolle Methoden, nachhaltige Methoden, deswegen auch Nachhaltigkeit. Und was sich in letzter Zeit sehr stark auch entwickelt, ist im Bereich der Infrastrukturausbau, beispielsweise Schienen, U-Bahnen und dergleichen, wo wir im Immobilienbereich Grundeinlöse begleiten.
Und wie bist du zu dieser Nische gekommen?
Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich bin nach dem Studium, wollte ich ja alles werden, nur nicht Rechtsanwalt. Das habe ich mir gedacht.
Sagen so viele, die da sitzen.
Ich wusste nicht so recht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und naja, ich wollte eigentlich Notar werden. Ich habe nur, da darf mir jetzt niemand böse sein, wenn ich das sage, einen Geburtsfehler. Mein Vater ist kein Notar.
Ach so, ja.
Das stimmt natürlich nicht. Man muss nicht einen Vater oder eine Mutter haben als Notar, sondern man kann es auch so werden. Aber ich
bezeichne das. Kann ich aber auch aushauen. Ich bin auch keine Rechtsanwältin geworden, weil ich auch keine Mama und keinen Papa mit einer Kanzlei habe.
Ja, sicher.
Das sind schon Startschwierigkeiten, muss man schon sagen.
Richtig. In der Praxis sind das gewisse Startschwierigkeiten. Ich habe mir dann gedacht, naja, ich suche weiter bei einem Notar und die in der Zwischenzeit schreibe ich meine Dissertation im öffentlichen Recht. Mhm. War es nicht, sondern im Zivilrecht.
Okay.
Also ganz, ganz was anderes, ganz ein eigenes Thema. Und dann wurde die Dissertation nochmal fertig. Dann war ich bei der Wirtschaftskammer für 9 Monate für ein Projekt im Arbeitsrecht tätig. Und dann dachte ich mir irgendwann einmal, ich muss mir einen Job suchen. Und ja, irgendwie, das ist alles nichts vor. Dann frisst man heute rot und geht zum Rechtsanwalt, dachte ich mir damals, und habe mich bei mehreren Anwaltskanzleien beworben, unter anderem bei einer Kanzlei im Umweltrecht. Ich hatte keine Ahnung, okay, was das ist. Null. Und ja, hatte dort dann ein 2,5-stündiges Bewerbungsgespräch, also eigentlich eher eine 2,5-stündige Öffentlich-Recht-Prüfung. Bin rauf und runter gezapft worden und was machen Sie da, Wiedereinsetzung, was ist das? Und ja, das war sehr, ja, das ist sehr herausfordernd. Und ja, da waren 80 Bewerberinnen und Bewerber damals.
Ja.
Das waren noch ganz andere Zeiten als heute. Heute sind, glaube ich, bei 80 recht 80 not Kanzleien, happening, die sich auf eine Bewerberin stürzen.
Ja.
Und ja, bin dann in die zweite Runde gekommen, gemeinsam mit einer anderen, und hatte dann wirklich das Glück, dass ich dort genommen wurde. Ja, Batsche 2 dann im Umweltrecht, hatte überhaupt keine Ahnung und musste das von Grund auf lernen.
Aber warte mal, wie hast du es dann geschafft? Wie hast du überzeugt? Woran ist das gelegen? Weißt du das?
Naja, ich dürfte offenbar die Prüfung doch relativ gut überstanden haben.
Also, dass ich dann doch gut auskannt eigentlich.
Ja, das war, weil ich so intensiv studiert habe wahrscheinlich. Das darf ich gerne mal laut sagen, ich bin im Verwaltungsrecht durchgefallen, habe den Stoff daher zweimal zu mir genommen dürfte wahrscheinlich deswegen das sehr gut verinnerlicht haben, und das war meine große Chance. Ja, dann war ich dort, bin in dieser Umweltrechtskanzlei. 9 Monate später hatte ich ein Angebot von einem Notar. Und da habe ich mir gedacht, na, Notar, das ist überhaupt nichts für mich. Und ich bleib dabei und bin bis heute dabei geblieben. Also mir macht es wahnsinnig viel Spaß.
Cool. Und das heißt, hast du jetzt aber im Laufe der Jahre dann doch eine Liebe zu dem Thema entdeckt? Also bist du selbst auch sehr nachhaltig privat, oder wie lebst du das, diese Themen privat, oder ist das wirklich
getrennt? Die Liebe zum Thema kommt natürlich auch mit dem Beruf, vor allem weil man dann einmal auch sieht, wie viel Positives eigentlich in der Wirtschaft passiert, wie sehr sich die Wirtschaft in Österreich ändert, was wirklich im Bereich erneuerbaren Ausbau gemacht wird. Das sind schon sehr faszinierende Punkte. Und ja, wie ich sie jetzt privat auslebe, das ist so, ich meine, ich bin ein leidenschaftlicher Zu-Fuß-Geher. Also ich gehe, wenn es geht, irgendwie zu Fuß. Ich bin hier zu Fuß. Ich gehe zu Fuß in die Arbeit. Das ist für mich das Allergrößte, weil man auch den Kopf frei kriegt. Ich schaue, dass ich sehr viel öffentlich fahre. Ich war heute in Linz auch natürlich öffentlich mit der Bahn. Und ja.
Das heißt aber noch nicht, dass nicht trotzdem ein fetter SUV in der Garage steht.
Ich habe keinen SUV. Allerdings eher aus anderen Gründen, weil ich ein sehr geiziger Mensch bin im Hinblick auf den Spritverbrauch.
Okay.
Ich will einfach nicht 15 Liter auf 100 Kilometer. Ich halte das für einen Wahnsinn.
Ja.
Ich habe ein Hybrid.
Mhm.
Leider kein Elektroauto, aber ich muss dazu sagen, Elektroauto wäre so viel, wie ich herumfahre. Ich habe sehr viele Langstrecken und das könnte ich mit einem Elektroauto sehr schwer nur bewerkstelligen. Ja. Ich weiß, es geht alles. Ich höre das auch von meinem Mandanten und wie kann ich nur nicht ein Elektroauto fahren, aber es wäre tatsächlich nicht möglich. Also wenn ich mir anschaue, vor 2 Wochen, habe ich in Salzburg geschlafen, hatte dann einen Termin in Halle. Das wäre noch gegangen. Dann musste ich nach Ohlsdorf, das ist bei Gmunden. Und dann, glaube ich, 6, 7 am Abend und von dort dann noch nach Wörgeln in der Nacht. Also es sind Strecken, die würde man anders nicht bewältigen.
Okay, also ein Hybrid hast du. Aber, und du gehst gern zu Fuß. Was machst du noch für die Umwelt? Jetzt ärgere ich dich.
Na, du ärgerst mich überhaupt nicht. Nein, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Fanat in irgendeine Richtung, aber ich mache die Dinge, die wir alle machen können und die an und für sich sehr leicht gehen. Ich trenne meinen Abfall. Ich schaue, dass ich wirklich, wenn es geht, irgendwie öffentlich unterwegs bin. Ich vermeide allzu viele Flugreisen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht generell ins Flugzeug steige und ich verurteile jetzt auch niemand, wenn er mit dem Flugzeug irgendwo hinfährt.
Ja, ja.
Und ich versuche auch bei meinen Lebensmitteln halt eher was Nachhaltigeres zu essen und nicht unbedingt die Klassiker, die im Winter von irgendwo überall her eingeflogen werden. Also ich versuche mich eher saisonal zu ernähren. Mhm. Allerdings auch nicht uneingeschränkt. Also das heißt, man wird mich durchaus einmal
eine Avocado essen sehen.
Ja, ein Klassiker natürlich.
Na, alles gut. Wollte ich aber nur wissen.
Ich stehe auch dazu.
Mit Veganismus und vegetarischer Ernährung?
Gibt es da Tendenzen? Ich weiß, dass es ein großes Thema ist. Ich esse Fleisch, werde auch weiter Fleisch essen. Genauso wie jeder, der sich vegetarisch ernährt oder vegan ernährt, das sehr gerne machen kann. Also bei uns war das große Aha-Erlebnis in der Kanzlei. Eine Mitarbeiterin von mir, die bei uns das Marketing macht, ist Veganerin. Allerdings nicht aus Überzeugung, sondern aus gesundheitlichen Aspekten. Und die kam zu uns und ich wusste nicht, dass sie Veganerin ist. Und wir hatten zu irgendeine Mitarbeiterin hatte Geburtstag, da waren wir dann essen und dann sind wir wohin gegangen, in ein Lokal. Und da gab es keine veganen Gerichte. Und ich habe dann schon gemerkt, wie sie dann ausgewählt hat, habe ich mir gedacht, da müssen wir jetzt in Zukunft besser drauf schauen und das machen wir jetzt auch.
Cool. Das heißt, ich kann jetzt auch Kaffee trinken kommen zu euch in die Kanzlei und kriegst dann meinen Kaffee mit.
Du kannst jederzeit Kaffee trinken kommen zu uns. Wir haben eine lokale Kaffeerösterei aus Wiener Neustadt, die hervorragenden Kaffee macht.
Fein. Kommen wir zum Business zurück. Wie baut man denn so einen Business Case wie in deinem Fall auf? Also wann hast du dir gedacht, hey, ich mache jetzt meine eigene Kanzlei in dem Bereich? Und gab es diesen Markt in dieser Art damals schon? Also wann hast du überhaupt gegründet?
Ja. Also gegründet die Kanzlei jetzt, die haben wir 2021. Mhm. Das Umweltrecht gibt schon viel länger. Das Umweltrecht in Österreich hat sich so ungefähr in den 90er Jahren entwickelt. Da gab es von wissenschaftlicher Ebene den Bernhard Raschauer, der da sicher einer der Pioniere war. Und auf anwaltlicher Seite den Christian Ons, bei dem ich auch lernen durfte. Der dann gemeinsam mit Christian Schmelz, der ist bei Schönherr, und dem Willi Bergtaler, der ist bei Haslinger Nagele, dann haben wir das Trio vereint, in den 90er Jahren schon sehr stark mit dem Umweltrecht begonnen haben. Und damals in den Ursprüngen war das halt so, was waren da die großen Themen? Das war einerseits die Umweltverträglichkeitsprüfung, ganz neues Thema in den 90er Jahren, und das Abfallwirtschaftsrecht, weil das natürlich auch sehr viel Rechtliches beinhaltet, viel Beratungsbedarf immer auslöst. Und so hat sich das entwickelt, aber das waren damals sehr große Unternehmen, die sich Anwälte leisten mussten, konnten, wollten. Und das hat sich aber im Laufe der Jahre jetzt sehr stark entwickelt. Also es sind mittlerweile auch schon kleine Unternehmen, die anwaltlichen Beratungsbedarf haben, weil einfach die Rechtslage sie irrsinnig verkompliziert. Es wird immer schwieriger. Und wir haben ja immer wieder Vereinfachungsgesetze, die kaum ein Paradebeispiel, Standortentwicklungsgesetz mit großen Trara angekündigt, verdammt dann von den Umweltschutzorganisationen, bis heute kein einziger Anwendungsfall. Mhm. Aber natürlich die schwierigen Rahmenbedingungen machen es halt erforderlich, dass viel beraten wird. Und das Umweltrecht ist, das traue ich mir sagen, doch ein sehr boomender Bereich. Mhm. Ja, gut. Wie kam ich dazu? Das habe ich eh schon erzählt. Ich war beim ONS und habe mir dann gedacht, naja, du kannst ja nicht immer der Schmiedl bleiben. Du musst irgendwann einmal zum Schmied werden.
Ja.
Und habe mich dann bei den anderen beiden ganz Großen, also beim Schmelz und beim Willi Bergtaler bei Haslinger Nagele beworben. Beide wollten mich. Der Willi Bergtaler hat nur einen großen Vorteil gehabt. Er ist Oberösterreicher, wie auch ich. Und im Herzen wird man ja doch immer wieder Oberösterreicher bleiben. Jetzt bin ich dann zu Haslinger Nagele gegangen und war dort dann 10 Jahre lang Equity-Partner. Mhm. Das war sehr eine schöne, aufregende Zeit. Und irgendwann einmal war dann doch der Drang sehr groß, mein eigenes Ding zu machen, meine eigenen Vorstellungen zu verwirklichen, und habe dann einen kurzen Sidestep gemacht, habe eine Kanzlei gegründet. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Da habe ich dann gesagt, aus, ich bin so alt mittlerweile, ich muss die Reißleine ziehen, und habe mit dem Alex Stimmler jetzt Klinter Stimmler gegründet, 2021. Nächstes Jahr werden wir 5. Und ja, es funktioniert eigentlich super, weil der Alex und ich, wir ergänzen uns sehr gut. Alex ist eher der Zivilrechtler, das ist das, was ich überhaupt nicht kann. Und ich mache die öffentlich-rechtlichen Sachen, und ja, die Kanzlei läuft eigentlich gut.
Was hattest du denn damals, als du noch Equity-Partner warst, im Kopf, wenn du an eine eigene Kanzlei gedacht hast? Also was war denn da dein großes Verlangen und dein Wunsch?
Naja, als Rechtsanwalt ist man in gewisser Art und Weise ein bisschen eine Rampensau. Also man muss nach außen, man möchte nach außen hin auftreten, man möchte sich halt selbst präsentieren, die eigenen Errungenschaften. Und das geht halt, wenn man sich in einem größeren Team befindet. Und wir waren damals 4 Partner im Umweltrechtsbereich. Geht es ein bisschen schwierig, dass man selbst so nach außen auftritt. Das war mir wichtig. Mir war auch wichtig vom Außenauftritt her, das Marketing.
Sympathischer Mann.
Dankeschön. dass man jetzt wirklich versucht, dass die eigenen Ideen stärker nach außen hin zu verwirklichen. Das war mir wichtig. Und ich hab's, glaube ich, mittlerweile traue ich mir das sagen, ganz gut geschafft.
Okay, und das war einfach aufgrund der großen Struktur nicht so möglich, weil man mehr Abstimmungen
hat. Nein, also ich muss dazu sagen, es ist halt bei Haslinger Nagele, es war eine sehr spannende Zeit. Als ich zu Haslinger Nagele kam, waren dort circa 13 Partner. Mhm. Als ich verließ, waren es 25. Und man hatte halt so diesen Transformationsprozess von der mittelständischen zur Großkanzlei. Und das waren schon sehr spannende und aufregende Zeiten, nur je mehr es zur Großkanzlei wurde, desto weniger konnte der Einzelne dann natürlich auch mitsprechen.
Ja.
Klare Sache.
Mhm. Okay. Und wie bist du dann diese ganze Gründung angegangen? Also was war da der Plan, beziehungsweise was hast du dir genau vorgestellt? Gab es einen genauen Businessplan? Hast du wirklich ein komplett fertiges Konzept gehabt? Oder war das so, ich gehe jetzt mal und dann schauen wir mal?
Das wirst du wahrscheinlich jetzt nicht gern hören. Es war wirklich bei mir ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser. Ich wusste, ich habe meine Mandatsstruktur,
ich
hatte diesen Zwischenstep, da wusste ich schon, meine Mandanten sind meine Mandanten und die kleben eher an mir als an der Kanzlei, also die schätzen meine Beratung sehr. Und da wusste ich einmal, ich werde nicht in ein schwarzes Loch fallen.
Mhm.
Das, was wir brauchten, war das, was ich generell auch für die Mandanten brauche, ist einmal ein Partner. Da habe ich mit Alex Stimmler wirklich mehr durch Glück als durch Verstand jemanden gefunden, mit dem ich das gemeinsam durchziehen kann. Und wir haben uns dann eine Kanzlei gesucht und ich wusste, was ich brauche. Ich hatte mein Team, also ich hatte Konzipientin, ich hatte zwei Assistentinnen, die sind mit mir mitgekommen. Mhm. Wir hatten Räumlichkeiten, die haben wir uns gesucht. In Gehdistanz von zu Hause. Und der Alex war Einzelkämpfer vorher, der hatte schon seine IT-Firma, die haben wir mitgenommen und sonst Einrichtungen. Und es ging ehrlich gesagt vom ersten Tag an dann wirklich voll los.
Okay.
Also so dieses Tief, was viele junge Anwältinnen und Anwälte haben, also die wirklich dieses, die Überwindung, also die sich selbst überwinden und gründen, ohne einen einzigen Mandanten, wie der Arnulf Schaunig, glaube ich.
Ja.
Ja. Also finde ich großartig, finde ich wahnsinnig mutig. Den Mut hätte ich nicht gehabt.
Ja.
Aber ich wusste, es geht einfach los. Und ich meine, ungefähr, was man halt so von Einrichtungen und IT braucht, das haben wir uns im Vorfeld gemacht. Für die Finanzierung habe ich mal einen kleinen Kredit aufgenommen, aber das ging an und für sich alles sehr gut und ohne Probleme. Die Mühen der Ebene kamen dann eher später dann mit Buchhaltung und Controlling, Umsatzsteuervoranmeldung und lauter diese Dinge, die mich ehrlich überhaupt nicht interessieren.
Okay, habt ihr für diese Themen jemanden in der Kanzlei dann extra angestellt oder?
Wir haben die Buchhaltung einmal ausgelagert und das Controlling mache ich so halbwegs, noch nicht ganz zu meiner Zufriedenheit, da haben wir sicher Optimierungsbedarf, aber das haben wir derzeit in-house noch niemanden, das wird sich glaube ich noch nicht rechnen, da sind wir noch zu klein.
Und wie viele Leute seid ihr jetzt?
Wir sind jetzt um 13, alle zusammen, ja.
Okay, das heißt Partner.
Zwei Partner, dann habe ich die Eva Jerlacher als Substitutin. Wir haben zwei Konzipienten, wir haben Studis und demnächst auch eine Reinigungskraft, die uns auch unterstützen will. Das haben wir bis jetzt auch ausgelagert, da werden wir uns aber jetzt den holen.
Und hat sich Stand jetzt diese Gründung ausgezahlt? Bist du happy? Hat es irgendwann mal zwischendurch vielleicht auch nicht so gut ausgeschaut oder hast du es vielleicht mal bereut? Was ist dein Fazit nach fast 5 Jahren?
Na, es ist großartig. Also ich habe es keinen Moment bereut.
Ja.
Es gibt natürlich bessere und schlechtere Phasen, aber ich muss sagen, es ist wirklich toll, seine eigene Kanzlei zu haben, sein eigenes Ding zu haben, mitzugestalten, den Marketingauftritt, die Webseite, dann zu sagen, was, wann, wo passiert, welchen Kanzleiausflug gibt es. Das sind also Dinge, die machen mir einfach irrsinnig Freude und ein Team, mit einem Team gemeinsam arbeiten zu können und für die Mandantinnen und Mandanten wirklich was weiterzubringen, das ist einfach eine großartige Erfahrung.
Führst du gerne? Erinnerst du dich noch an die Folge It's Not a Match? In dieser Folge habe ich darüber gesprochen, wie wichtig es ist, ein Arbeitsumfeld zu haben, in dem man sich wohlfühlt und wertgeschätzt wird. Wenn du das Gefühl hast, dass es in deiner aktuellen Situation nicht so passt oder du einfach mal sehen möchtest, was der Markt sonst noch so zu bieten hat, dann ist Lawfinder deine erste Anlaufstelle. Auf Lawfinder findest du die angesagtesten und aktuellsten Jobs für Juristinnen, ob in Kanzleien, Unternehmen oder im öffentlichen Dienst. Klick dich rein, verschaffe dir einen Überblick und vielleicht wartet ja schon der nächste Karriereschritt auf dich. Für High Potentials gibt es aktuell sogar das Lawfinder Talents Programm. Hier wirst du anonym vorgestellt und kannst dich so ganz einfach in den Arbeitsmarkt fühlen. Bewirb dich jetzt für das Talents Programm und werde von den Top-Arbeitgebern gefunden und verpasse so keine Karrierechance mehr. Den Link zur Website und zum Talents-Programm findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
Ja und nein. Also es ist, ich habe vom Führungsstil her habe eher den kollegialen Führungsstil. Also ich bin weniger derjenige, der wirklich jetzt von oben herab Befehle erteilt, aber bei mir ist im Team doch so, mir ist wichtig, dass wenn ich was sage, dass das wirklich auch passiert und das akzeptieren alle. Also wir haben, glaube ich, einen sehr guten Umgang miteinander, wir sind sehr kollegial, teilweise sogar schon freundschaftlich, würde ich sagen, aber es wissen auch alle, wir sind in einer Anwaltskanzlei und der Anwaltskanzlei verlangt halt eine gewisse Disziplin, die aber alle an den Tag legen, ja.
Okay, und was gehört sonst noch zu deinen Lieblingsaufgaben als Kanzleiinhaber? Was magst du gern an deiner Tätigkeit, abgesehen vom Juristischen jetzt?
Also ich mag wahnsinnig gern mit Mandantinnen und Mandanten an Fällen zu arbeiten, ja. Lösungen herauszufinden. Also das klassische Juriert, das klassische Juristische, das Herumdüfteln, das macht wahnsinnig Spaß. Also ich habe gerade heute wieder für einen Mandanten eine Lösung gefunden für ein unmögliches Problem. Und mir macht es wahnsinnig Freude, weil das öffentliche Recht verlangt, so wie überhaupt das Recht, sehr viel Kreativität in Lösungsansätzen. Allerdings verbunden mit einem strengen Kleben am Gesetz. Und das macht das öffentliche Recht so spannend. Und dort wirklich Lösungen zu finden, dieses klassische Out-of-the-Box-Denken, macht mir eigentlich am meisten Freude. Und auch das Vermitteln juristischer Inhalte an Dritte. Also ich habe zwei Kolumnen, eine im ZEC-Magazin, das muss nicht jeder kennen, es ist ein Spezialmagazin für Wasserkraftbetreiberinnen und Betreiber. Und eine zweite Kolumne, die erscheint jetzt bald zum ersten Mal im Immobilieninvest-Magazin, wo ich mich wirklich an Nichtjuristinnen und Nichtjuristen wende. Das macht mir einfach irrsinnig viel Spaß. Ich unterrichte an der Fachhochschule für öffentliches Recht und auch dort, da drinnen sind zukünftige Immobilienverwalter drinnen, Immobilienmakler, und denen die Inhalte vermitteln zu können, macht mir wahnsinnig Spaß. Darum haben wir jetzt bei uns in der Kanzlei als Marketing-Schiene, also ja, auf unseren sozialen Medien, den Amtsschimmel gemacht, also wo wir öffentlich-rechtliche Fragen einfach erklären, also klassisch, was mache ich bei einer Alkoholkontrolle, wie verhalte ich mich und was tue ich, wenn mein Auto abgeschleppt ist. Ich fand das eine großartige Idee. Amtsschimmel hat dann unserem Grafiker auch gesagt, er soll das umsetzen und so, der fand es auch großartig, alle fanden es lustig und toll, bis ich dann mit unseren Jungen gesprochen habe und von denen kennt keiner mehr den Begriff Amtsschimmel. Was ist das? Also gibt es ja dieses geflügelte Wort, wenn der Amtsschimmel wie hat, das soll ausdrücken, wenn die öffentliche Verwaltung wieder mal besonders kreativ arbeitet, sagen wir es mal so. Und es ist offenbar ein Sprichwort, das total aus dem Sprachgebrauch verschwunden ist. Jetzt weiß keiner, was der Amtsschimmel ist, aber die Eva und ich machen uns
alle
trotzdem
Spaß.
Jetzt denken
sich alle, okay, wir posten da irgendwie ganz irgendwas mit einem Pferd.
Ja.
Und also auf TikTok ist die Strategie wahrscheinlich nicht ganz aufgegangen, oder?
Ja, auf TikTok ist überhaupt nicht aufgegangen. Es ist in den auf Instagram geht so halbwegs auf. Ich denke mal, von den Inhalten wäre es, glaube ich, nicht so uninteressant. Aber es weiß keiner, was Amtsschimmel ist. Und da müssen wir noch ein Erklärbär-Video machen.
Aber das finde ich lustig. Also das ist eh schon angesprochen, Thema Social Media. Ihr macht da ja relativ viel. Du machst da persönlich auch sehr viel. Ist es wirklich deine eigene Überzeugung oder hast du dich da mal überzeugen lassen? Oder wie stehst du zu dem Ganzen? Warum macht sie das?
Ja, das war bei mir auch ein sehr langer Lernprozess. Ich komme ja aus einer Generation, die eigentlich viel zu alt ist schon für, oder viel zu alt war damals für Facebook, dann viel zu alt war für Instagram und heute viel zu alt ist für TikTok. Aber das kommt ja mit der Zeit. Mein erster näherer Kontakt zu Instagram war, als ein Partner bei Haslinger Nagele mich da irgendwie präsentiert hat als der Harvey Specter des Umweltrechts. Ich kannte damals weder Suits, noch wusste ich, wie soziale Medien funktionieren und war empört. Mittlerweile habe ich Suits gesehen, weiß, was das für ein tolles Kompliment ist. Das
sieht eigentlich nur cool.
Ja, und war da eher dann zurückhaltend. Aber ich bin dann mit der neuen Kanzlei, bin ich da drauf gekommen, irgendwie, also gerade als kleine Kanzlei, ich meine, ja, wir sind drei, also zwei Anwälte und eine Anwältin, man muss ja schauen, dass man irgendwie auf sich aufmerksamer macht und auf das, was man macht. Und die sozialen Medien bieten halt gratis Werbefläche.
Ja.
Und das haben wir doch von Anfang an genutzt und haben uns dann wirklich eine Verstärkung gesucht, dass wir das ein bisschen professioneller gestalten. Mhm. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Also es wird nie so funktionieren, ich mache jetzt ein lustiges Reel auf Instagram und dann bekomme ich 5 Mandatsanfragen. Bei der Eva Erlacher ist es schon so, die tritt ständig in den Medien auf mit ihrem Waffenrecht und da rauschen die Mandate nur so rein. Mhm. Aber es ist im Umweltrecht, funktioniert es auch nicht so. Und ich habe meine unterschiedlichen sozialen Medien an und für mit einem unterschiedlichen Anspruch auch. Also unser LinkedIn-Auftritt ist wirklich der professionelle Auftritt, der sich an potenzielle Mandantinnen und Mandanten richtet. Und da blödeln wir nicht so viel herum. Auf Instagram blödeln wir, da machen wir den Amtsschimmel, den ich nach wie vor sehr lustig finde. Aber wir haben auch so diese klassischen Reels, irgendwelche lustigen Reels.
Trends und so.
Und die sind tatsächlich auch diejenigen, die von einer breiteren Masse angesehen werden. Mhm. Aber was ich schon faszinierend finde, ist, wie viele Leute man erreicht. Also gerade auf LinkedIn, ich habe jetzt nicht wahnsinnige View-Zahlen. Also wenn ich mir da die Titanen wie die Therese Frank oder in Patrick Kainz anschaue, die, was sind wie viele Millionen Views pro Jahr haben, bin ich weit davon entfernt, aber ich weiß genau, ich erreiche einerseits meine eigenen Mandantinnen und Mandanten sehr gut, also da bekomme ich ständig positive Rückmeldungen, aber auch Dritte, die in diesem Bereich tätig sind und sehen, dass ich dort was mache. Mhm. Und das, ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, dass er das für sich nutzt.
Mhm. Ja. Und habt ihr eine ganzheitliche Strategie? Also ist oder geht es jetzt wirklich nur darum, dass ihr irgendwie präsent seid oder habt ihr auch wirklich konkrete Funnel und so weiter oder?
Ja und nein. Also das ist eigentlich unsere Marketingleiterin, die kümmert sich um solche Themen. Mir ist auf meinem persönlichen Kanal wichtig, dass ich halt das präsentiere, was ich mache, die Bereiche, in denen ich tätig bin, die Erfolge, die ich gemeinsam mit Mandantinnen und Mandanten immer wieder feiern kann, dass man einfach sieht, in welche Richtung das geht und wenn jemand ein Problem hat, dass er dann weiß, ja, dann gehe ich zum Lindner, weil der kennt sich da aus, der macht das in dem Bereich. Ja. Das ist das, auf das wir abzielen und man sieht es ja auch. Also wir sind, glaube ich, für unsere Größe relativ präsent.
Das stimmt auf jeden Fall, ja. Also bevor ich euch kennengelernt habe, habe ich mir auch gedacht, dass ihr größer seid. Also das ist wirklich gut gemacht. was ist denn euer Ziel mit der Kanzlei oder dein Ziel für die Kanzlei? Wollt ihr noch expandieren? Wollt ihr so bleiben, wie ihr seid von der Struktur her? Also was sind da die Pläne?
Also wir haben an und für sich unverändert große Pläne. Wir wollen einerseits im Umweltrecht, wollen wir noch stärker präsent werden. Und andererseits, und das ist mir schon ein Anliegen, dass wir uns aber um ein paar strategische Bereiche auch erweitern. Da gibt es dann alles Nischen, aber doch, also Vergaberecht ist zum Beispiel ein Thema, das, wo wir immer wieder angesprochen werden, wo ich scharenweise die Mandanten irgendwo anders hinverweisen muss. Das ist im Energierecht, aber auch in den zivilrechtlichen Bereichen, glaube ich, dass wir durchaus noch Potenzial nach oben hätten. Mhm. Weil wir halt gerade mit dem Nachhaltigkeitsrecht einen Bereich haben, der sich auch sehr stark ins Zivilrechtliche mittlerweile ausgedehnt hat.
Ja.
Das war vor, ich glaube, wann war das, 2021, war das an und für sich noch nicht so präsent, dieses Thema. Ich habe damals ja die Zeitschrift Nachhaltigkeitsrecht gegründet und bin mittlerweile auch Redakteur bei Nachhaltigkeit im Unternehmen im Manns Verlag.
Mhm.
Und man merkt gerade bei diesen Zeitschriften beziehungsweise diesem Online-Portal, wie stark die Nachfrage ist. Und das Nachhaltigkeit im Unternehmen ist überhaupt, also da sind wir eine Redaktion, überwiegend Nicht-Juristinnen und Nicht-Juristen. Und das wird total nachgefragt und die Unternehmen sind nach wie vor am Nachhaltigkeitszug drauf.
Aber glaubst du, ist es noch ein Hype oder ist es wirklich etwas, das bleibt, dieses ganze Thema ESG, Nachhaltigkeit und so weiter? Also hast du Sorge um die Zukunft und möchtest deswegen auch ein bisschen andere Rechtsgebiete machen bzw. anbieten? Oder ist es wirklich, weil so noch mehr Cross-Selling-Potenzial
da? Also ich darf da meinen lieben Freund, den Karl-Heinz Wasserbacher, zitieren, wie als wir zu ihm kamen und gesagt haben, entwickle uns eine Linie, die sofort mit hohem Wiedererkennungswert beliebig ausbaubar. Und ja, was wollt ihr überhaupt machen? Hat er mir gefragt und dann habe ich gesagt, Karl-Heinz, ja, wir möchten als Boutique-Kanzlei für Nachhaltigkeitsrecht und mehr, weil wir halt doch ein paar Sachen mehr auch machen. Und hab mir dann aber gedacht, die Frage, was sagst du als Externer dazu? Und er sagt, naja, Nachhaltigkeit ist ein Megatrend, der ist in der Werbewirtschaft und der ist gekommen, um zu bleiben.
Ja.
Und das ist tatsächlich so. Also es gibt natürlich jetzt immer wieder diese Gegenbewegungen. Die Omnibus-Richtlinie, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, nimmt da jetzt ein paar Schritte zurück. Aber Nachhaltigkeit ist etwas, was in unser aller Interesse unabdingbar ist. Und ich bin mir sicher, dass das bleiben wird. Allein schon, wir müssen schauen, dass wir unsere Resilienz stärken. Wir müssen uns unabhängiger machen. Wir weniger Erdöl, kein Erdöl mehr, kein Erdgas mehr, sondern wir versorgen uns selbst. Das wäre zumindest das Ziel. Und ja, warum möchte ich mich erweitern? Nicht deswegen, weil ich glaube, dass das, was ich mache, nicht mehr kommt. Also die Politik sorgt dafür, dass mein Beratungsfeld stetig größer und größer und größer wird. Sondern weil ich einfach umfassender für Mandanten Lösungen anbieten möchte, als wir das jetzt schon machen. Einfach, dass wir Lösungen auch noch in anderen Bereichen anbieten können. Und das wäre halt das Ziel für die nächsten Jahre, dass wir da schrittweise uns erweitern.
Sehr cool. Naja, ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Glück und Erfolg dabei.
Dankeschön. Naja, wir werden es mal sehen. Es ist ja nicht ganz einfach, jemanden zu finden.
Das stimmt.
Aber wer Interesse hat, darf jederzeit kommen.
Darf sich melden. Jetzt haben wir über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen und dann dein Upbringing, beziehungsweise wie du zu dem ganzen Thema gekommen bist. Hätte es eigentlich auch noch andere Rechtsgebiete gegeben, die dich persönlich total abgeholt haben, wo du sagst, boah, vielleicht hätte ich das auch machen können? Gibt es da irgendwas?
Das ist eine interessante Frage, aber ich glaube, die würde ich aus meiner jetzigen Sicht eher sogar verneinen.
Ja.
Also ich hab dissertiert im Zivilrecht, wie gesagt, Patronatserklärung im österreichischen und deutschen Recht, also total schmales Thema.
Mhm.
Ähm, Ja, das habe ich halt runter, das habe ich runtergeschrieben. Also richtig begeistert dafür war ich damals eigentlich nicht. Und ich fühle mich deswegen im Umweltrecht so wohl, weil es Recht und Technik und Ökologie und alle möglichen Fachbereiche miteinander verbindet. Und das ist wahnsinnig spannend. Also du wirst zum halben Ökologen, du wirst zum halben Mediziner, zum halben Lerntechniker. Du lernst so viel aus so unterschiedlichsten Bereichen. Und mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, weil du auch mit Menschen aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen ständig zu tun hast. Du lernst, in welchen Gewässern welche Fische leben. wie das Balzverhalten von irgendwelchen Vögeln ist. Du lernst, wie eine Müllverbrennungsanlage funktioniert oder wie Papier hergestellt wird. Und wenn man allgemein an seiner Umwelt interessiert ist und an Technik interessiert ist, dann ist es ein wahnsinnig spannendes Rechtsgebiet. Und ich glaube nicht, dass es was anderes gibt, was mich in ähnlicher Weise abgeholt hätte.
Und was sind so die größten Herausforderungen, die ihr in eurem Bereich habt? Also gibt es da irgendetwas, was speziell in eurem Rechtsbereich vorkommt, wo du sagst, das ist schon ein bisschen eine Herausforderung oder was sehr Spezielles?
Ja, ich meine speziell, du musst als Juristin oder Jurist musst sowieso immer die Rechtslage beachten und die Judikatur. Ich glaube nur, dass das im Umweltrecht überproportional sich die Rechtslage schnell ändert, erweitert vor allem, und die Judikatur ist irrsinnig kompliziert und schwierig. Vor kurzem hat uns der Verwaltungsgerichtshof wieder zu Kumulationsregeln was rausgehauen. Es kennt sich keiner mehr aus, musst aber dann trotzdem liefern und irgendwie zum Ziel kommen. Ja. Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen bei uns. Und natürlich, das merke ich immer wieder bei Konzis, das Verständnis für die Fachgutachten, die keine Rechtsgutachten sind, dass du das wirklich verstehst, was da drinnen steht. Ja. Das macht schwierig.
Aber das heißt, es ist auch eigentlich schwierig, gutes Personal zu finden, weil man da doch nicht, also ist ja in jedem Bereich so, dass man jetzt nicht nur die rechtliche Sicht verstehen muss, sondern auch die wirtschaftliche bei den Kunden oder wie das Unternehmen funktioniert. Aber das ist ja dann schon nochmal komplizierter, was ich da jetzt raushöre bei euch, oder?
Ja, das stimmt schon, aber um den Nachwuchs muss man sich eigentlich, also ich mache mir keine Sorgen, weil wir einen ganz tollen Instagram-Account haben.
Stimmt, neue Branding ist wichtig.
Ganz im Ernst, also das Umweltrecht ist etwas, was bei jungen Studierenden für großes Interesse immer sorgt. Und wir haben an und für sich laufend Bewerbungen. Mhm. Also ich könnte wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie groß die Kanzlei machen, wenn ich da alle Bewerber einstellen würde. Und ich bin an und für sich in der Hinsicht total entspannt.
Okay, das hört man selten von Kanzleien, dass sie sehr viele Bewerbungen bekommen. Und du glaubst, es liegt das wirklich an dem Thema, also Umweltrecht, oder?
Ja, okay. Definitiv, weil ich merke es in Gesprächen einerseits. Ich darf ja beim Mutkurt Umweltrecht auch ein Team coachen, und da merkt man einfach die Begeisterung der Jungen für dieses Thema und sich da in einen Fall so hineinzudigert. Da merkt man, man ist am Puls der Zeit.
Okay. Und wenn wir jetzt schon von der nächsten Generation sprechen, was macht ihr in der Kanzlei im Sinne von Digitalisierung oder KI? Wie schaut's da bei euch aus?
Ja, wir haben 2021 gegründet. Das war, für alle, die es schon vergessen haben, mitten im Lockdown. Also Wir konnten am Anfang nicht um Essen gehen oder dergleichen. Und mir war gerade geprägt von diesen Lockdowns, die schon davor stattgefunden haben, wichtig, die gesamte Kanzlei muss mobil sein. Mhm. Haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Laptop. Du kannst von überall. Also ich hab das so gesagt, wenn ich in Tahiti Urlaub mache, dann will ich dort den Laptop aufklappen und in der Kanzlei sein. Und das funktioniert tatsächlich überraschend gut. Mhm. Mittlerweile, wir haben auch keine Server, wir haben alles online in einer Cloud. Mhm. Das ist einmal der eine Aspekt, der mir sehr wichtig war. Ich bin ja selbst auch viel unterwegs. KI ist leider im öffentlichen Recht noch nicht so weit, wie ich sie gerne hätte. Mhm. Das liegt, glaube ich, daran, dass es im öffentlichen Recht einfach viel weniger Literatur, viel weniger mhm. Aufsätze und viel weniger Judikatur gibt. Das wird aber werden. Also wir haben natürlich auch diese KI-Tools. Ich darf jetzt da noch darauf hinweisen, New Ansatz, also Nachhaltigkeit im Unternehmen. Ansatz ist nämlich gerade jetzt erschienen. Das haben wir. Wir haben den Genius vom Manz Verlag, mit dem wir arbeiten. Aber tatsächlich der richtige Knochenjob des Lesens von wahnsinnig viel Judikatur und auch Hardprints, also Bücher und Kommentare, an dem führt noch kein Weg vorbei. Also ich habe da mit einem Conti gerade die Tage gesprochen. Ich habe ihm gesagt, du kannst das googeln, du kannst in der RDB schauen und in all diesen Datenbanken. Aber das, an dem kein Weg vorbeiführt, ist, nimm dir diesen Kommentar, schlag ihn auf und lies, weil du brauchst es auch, um wirklich zu verstehen, überhaupt die ganze Rechtslage. Ich kann, also wenn jemand in dem Bereich tätig ist, ich kann nur empfehlen, Judikatur lesen. Ganz einfach, weil man dann viel besser versteht, wie die Gerichte denken, also Verwaltungsgerichtshof, Verfassungsgerichtshof. Wenn man das versteht, dann kann man dann viel besser auch Beratungsleistungen erbringen.
Aber KI kann ja auch im organisatorischen Sinn unterstützend sein.
Ja, da sind wir noch ganz schlecht, aber das liegt auch daran, ich bin ja nicht mehr der Allerjüngste. Ja. Wenn ich da eine Möglichkeit hätte, ich bin über jede Art der Unterstützung total dankbar. Ich habe nur ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht die Zeit gehabt, mich damit näher auseinanderzusetzen. Ich finde es großartige Entwicklungen und ich glaube, dass der Arbeitsberuf massiv im Umbruch sein wird.
Oder aber ist. Hast du da manchmal Angst, dass ihr zu langsam seid oder machst du dir da keine Sorgen oder dass du dir irgendwie viel Kosten ersparen könntest, wenn du da mehr dabei wärst in dem ganzen KI-Thema oder hast du das Gefühl?
Ich glaube, dass man das eine oder andere tatsächlich mit KI effizienter machen könnte, dass wir überflüssig werden. Es wird sich unsere Beratungstätigkeit ändern. Ja. Da bin ich der festen Überzeugung. Also wir erleben es ja jetzt auch schon. Ich habe einen Mandanten, der schickt mir immer seine Schriftsätze von ChatGPT. Wunderbar formuliert. Inhaltlich natürlich auf völliger Blödsinn. Also das hat mit einem ordentlich formulierten Schriftsatz nichts zu tun. Aber ich bin mir durchaus bewusst, das wird sich ändern. Die KI wird lernen und lernen und lernen. Und allein dieser Sprung, wenn wir uns anschauen, was die KI jetzt kann und was sie vor 5 Jahren konnte. Also wir dürfen uns da nicht der Illusion hier hingeben, dass das so bleibt. Und gerade im Zivilrecht, soweit ich beurteilen kann, sind die Antworten teilweise schon verdammt gut.
Ja, ja. Was würdest du sagen, welche Bereiche in deiner Kanzlei haben aber vielleicht noch ein bisschen Ausbaupotenzial, abgesehen jetzt von der KI?
Jetzt weiß ich nicht genau, auf was du hinaus
willst. Ich will auf gar nichts hinaus. Ich will eine ehrliche Antwort haben.
Nein, Ausbaupotenzial, wie gesagt,
ist. Ich will immer wissen, wie reflektiert die Kanzleien sind, was sie selbst so sehen und was sie nicht sehen und was sie machen, was interessiert mich.
Also das, was bei uns immer Ausbaupotenzial hat, noch zusätzlich ist noch mehr Teambuilding. Okay. Weil, ich mag das ganz gern. Also mir ist wichtig, dass wir uns alle gut miteinander verstehen. Das hat immer Potenzial nach oben. Unabhängig davon, wie gut es jetzt ist, aber es hat Potenzial nach oben. Das wäre mir persönlich wichtig. Meine Bibliothek ist zwar, ich habe noch eine ausgedruckte Bibliothek, die hat auch noch Ausbaupotenzial und natürlich die Rechtsgebiete. Also wenn wir da Erweiterungsschritte haben mit engagierten Anwältinnen und Anwälten, wäre auch großartig. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ist, auf das du hinaus wolltest, aber das sind die Bereiche.
Ich wollte auf gar nichts hinaus, ich wollte wirklich einfach nur wissen, weil es gibt da ja unterschiedliche, Kanzleien befinden sich in unterschiedlichen Stadien von Business Development und ich finde es immer ganz interessant, mal rauszuhören, wo die Leute ansetzen und den Fokus sehen und wo sie glauben, dass sie gut aufgestellt sind, wo sie nicht. Ich kann das ja bei dir gar nicht beurteilen, deswegen ich frage dich einfach nur. Und
ja, gut aufgestellt. Luft nach oben ist immer und ja. Ein Kaufmann, der ja nicht jammert, dem geht's wirklich schlecht. Ja, also ich meine, es gibt schon ein paar Ausbauschritte noch. Wir versuchen gerade auch mit externen ein bisschen zusammenzuarbeiten, um hier neue Lösungsansätze, neue Beratungsansätze bzw. neue Dienstleistungen zu erbringen. Ich glaube, dass wir da ziemliches Potenzial nach oben haben. Das wird dann zur gegebenen Zeit, weil über ungelegte Eier soll man nicht zu viel sprechen.
Also das klingt jetzt alles irgendwie so super, so eine Nische, es ist alles gut gelaufen, die Kanzlei läuft, selbst mit der Gründung während Corona, alles läuft, aber gab es irgendwelche Momente, wo mal irgendwas nicht gelaufen ist oder doch Momente, wo du gezweifelt hast oder so, gab es da irgendwas?
Jetzt muss ich nachdenken.
Also anscheinend nicht.
Na, also es ist, wir hatten ja mal einen Zwischenschritt. Wir waren noch 2 Jahren 4 Anwältinnen und Anwälte in der Kanzlei. Der Erweiterungsschritt kam, glaube ich, etwas zu unüberlegt, teilweise hätte man aber Sachen, glaube ich, untereinander vorher besser ausreden müssen.
Okay.
Das ist, wir sind also die zwei, die bei uns waren, sind jetzt leider nicht mehr bei uns. Mhm. Ich schätze beide sehr.
Ja.
Zwei ganz tolle Anwältinnen, da bin ich der festen Überzeugung. Ich glaube auch, dass es unter ein bisschen geänderten Rahmenbedingungen besser funktionieren hätte können. Aber das war das, was mir ein bisschen wehgetan hat, wo ich für mich schon einen Dämpfer gespürt habe.
Mhm.
Wir sind jetzt ein bisschen langsamer im Wachstum. Trotzdem, also, dass die Eva Erlacher letztes Jahr zu uns gekommen ist, war wahnsinnig wichtig und ich bin irrsinnig froh, dass sie jetzt bei uns ist, weil sie uns ganz toll unterstützt.
Magst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen oder ist es eher zu secret?
Du, wir können über alles reden.
Woran hat es da gescheitert? Weil das ist ja, also war das, ist da die Partnerschaft im Raum gestanden oder war das Substitutsverhältnis oder um was ist da genau gegangen?
Na, also Dings, das war damals natürlich noch eine kleine, relativ klein, also klein sind wir noch immer, aber ich bin im Umweltrecht halt immer schon sehr gut ausgelastet gewesen.
Ja.
Und mein Ziel ist auch, dass wir im Umweltrecht, wie gesagt, noch stärker und präsenter werden. Deswegen habe ich eine Umweltrechtlerin gesucht. Da habe ich eine gefunden, die war selbstständig und ist zu uns gekommen. Und die Frage war halt dann, wie arbeiten wir zusammen?
Mhm.
Machen wir eine klassische Substitution? Dafür war sie eigentlich schon zu weit, weil sie hatte schon einen guten Mandantenstock.
Mhm.
Und wie machen wir das? Und wir haben halt dann gesagt, na, wir beschnuppern uns jetzt einmal. Also sie hat uns dann eine Miete für die Kanzlei bezahlt und wir hatten Dings, Mandate, die sie von uns macht, dafür bekommen wir so und so einen bestimmten Prozentsatz vom Honorar. Und wenn du aber jemanden hast, der in der Kanzlei dabei ist, und mir war wichtig, dass sie dann auch eingebunden ist, schon in die Kanzlei und auch in die Entscheidungsfindung. Wenn du aber in der Entscheidungsfindung jemanden dabei hast, der die finanziellen Konsequenzen
nicht trägt,
und auch sonst nicht wirklich in der Verantwortung für die Kanzlei drinnen ist,
ja.
Dann kann das zu unangenehmen Nebeneffekten
ja.
führen. Das, also ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Details hineingehen, aber das ist eher, wir hatten, das ist sicher auch an mir gelegen, ein bisschen ein Kommunikationsproblem ja. miteinander. Und ja, das war mal die eine, und die andere ist zu uns gekommen in der Hoffnung, also Sprung ins kalte Wasser. Mhm. Sie hat jetzt ein großes Mandat an Land gezogen und davon lebt sie jetzt und das wird's. Das Mandat ist leider nichts geworden. Und ja, im Zivilrecht hatte ich halt auch nichts für sie und
ja.
Alex auch nicht so. Und das war dann einfach eine wirtschaftliche Überlegung, die hat mittlerweile ihren Weg gemacht, ist, glaube ich, glücklich und zufrieden, was ich jetzt die Tage gehört habe. Und sie musste dann aufhören und dann haben wir halt der Umweltrechtlerin die Gretchenfrage gestellt: Möchtest du jetzt mit uns Partnerin werden, ja, ja oder nein? Und sie hat das überlegt und hat dann aber für sich gesagt, nein, sie probiert es lieber woanders. Hat ein ganz tolles Angebot von einer anderen Kanzlei bekommen. Danke übrigens an diese Kanzlei. Und ja, jetzt sind wir dann zu zweit gestanden und dann hatte ich das wahnsinnige Glück, mhm. dass die Eva, die ja früher schon einmal meine Konzipientin war, gemeint hat, naja, dort, wo sie jetzt ist, da macht sie nicht so viel Umweltrecht und das ist eigentlich das, was sie machen will. Und ist dann zu mir gekommen und das war wirklich eine Wahnsinnserleichterung für mich.
Okay, sehr cool. Aber das, was du jetzt angesprochen hast, ist ja, deswegen habe ich jetzt auch so nachgefragt, das kommt ja immer wieder vor, das ist ja sowas Klassisches in Kanzleien, dass man irgendwie wachsen möchte, aber keiner hat so einen konkreten Plan, keiner hat so richtige Bedingungen und dann ist es so ein Wischiwaschi und die Kommunikation hapert dann auch noch ein bisschen und dann kommt eigentlich nichts Gescheites dabei raus. Also ich glaube, dass gerade in dieser Geschichte sich sehr viele wiederfinden, weil das sehr oft
vorkommt. Das kann durchaus
sein.
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man so etwas macht, eine Partnerschaft, es können wirklich die Karten auf den Tisch
ja.
gelegt. Man muss sagen, so und so und so funktioniert, das wird von dir erwartet, auch das ist ja wichtig, weil
ja.
Da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen, wie ich meine Tätigkeit auslege.
Ja, das war also dein größtes Learning in den letzten Jahren.
Ja, mit Sicherheit.
Das macht es ja jetzt anders.
Das machen wir jetzt anders. Also die Eva ist als Substitutin gekommen.
Ja.
Ich hoffe sehr, dass sie den Weg zur Partnerin auch macht. Ich bin da sehr optimistisch, weil sie hat sich jetzt ihre Nische geschaffen.
Ja.
Und die funktioniert wirklich gut.
Mhm.
Und jetzt schauen wir mal, wie sie sich weiterentwickelt.
Jetzt haben wir das alles on record, gell? Also musst dich dran halten.
Ja, das ist aber kein Problem. Also ich stehe zu meinem Wort.
Na fein. Darf ich dich zum Abschluss noch bitten, aus unserer Schatulle einen Begriff zu ziehen? Und deine ersten Gedanken sie teilen.
Status.
Was fällt dir dazu ein?
Status ist natürlich ein Begriff, der mit den sozialen Medien zusammenhängt und wo man die Follower darüber informiert, was man jetzt gerade macht. Ich zum Beispiel sehr gerne immer aus dem Zug, wenn ich im Zug irgendwo hinfahre oder wenn ich irgendwo wieder ganz tolle Bilder, wenn ich unterwegs bin. Gestern zum Beispiel von einer Verhandlung von einer Starkstromleitung habe ich ein wunderschönes Selfie gepostet mit einem Strommasten im Hintergrund. Nein, ich glaube, Status im Sinn von sozialen Medien ist wichtig. Wenn man soziale Medien macht, dann hat man Follower. Und diese Follower hat man nicht deswegen, weil man sie gekauft hat. Das kann man im Übrigen auch, habe ich gehört. Sondern die Follower haben ja dann zumindest ein gewisses Mindestmaß an Interesse und die sollte man schon up to date halten, was man so macht.
Taugt mir deine Denkweise. Sehr spannend. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für die Insights und ich hoffe, wir sehen uns bald, spätestens im Community Club.
Liebe Sarah, danke. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe fast nur ich gesprochen. Also war es vielleicht doch nicht so interessant. Habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung und ich darf dir auf jeden Fall für deine großen Pläne auch alles Gute wünschen.
Vielen herzlichen Dank. Wie immer hoffe ich, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn ja, sei bitte so lieb und lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Bitte lass mich auch an deinen Gedanken teilhaben und teile mir gern dein Feedback einfach auf Social Media mit. Schreib mir oder Legal Concept einfach auf Instagram oder auf LinkedIn. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback und vor allem über Vorschläge für weitere Themen, die wir im Podcast näher beleuchten können. Falls du mir und dem Podcast noch nicht folgst, mach das bitte gerne auch und melde dich gerne auch für unseren Lawpreneur Community Newsletter an, damit du keine Events und spannenden Neuigkeiten mehr verpasst. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, deine Sarah.